Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Epiphanias hier in der Kirche und dort, wo Sie live oder zeitversetzt zugeschaltet sind. Der Sonntag und der Gottesdienst steht unter dem Thema des Wochenspruchs: Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, welche zu Tische sitzen, werden im Reich Gottes, aus Lukas 13. Ein Wort Jesu, welches auch im heutigen Evangelium noch einmal vorkommen wird. Jesus, das Licht der Heiden. Das wird deutlich in der Epistel, in dem rettenden Wort, was allen gilt, nicht nur den Juden, sondern eben auch den Griechen, welche damals der Begriff für die Heiden allgemein waren. Und in dem heidnischen Hauptmann, der Jesus zu Hilfe ruft. Und im Predigttext ist es, oder in der Predigt ist es ebenfalls ein hoher Militärangehöriger, der zum Glauben an den wahren Gott findet. Das ist ein sehr langer Text, deswegen werde ich ihn in der Predigt erzählend aufnehmen. Aus 2. Könige 5. Das können Sie auch gerne dann nochmal wörtlich nachlesen, in der Bibel oder auch in der Kirchen-App zum heutigen Gottesdienst. Wir singen die Liturgie B, wieder mit dem Liedvers Allein Gott in der Höhe sei er, 179. Nach der Epistel folgt ein Zeugnisvideo und das Glaubensbekenntnis wollen wir heute mit dem Lied Nummer 780 singen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du hast deinen Sohn zum Heiland der Kranken und zum Retter der Bedrängten gemacht. Dafür danken wir dir und bitten dich, lass seine Kraft auch in unseren Tagen wirksam sein, damit wir in Angst und Not deine Hilfe erfahren. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Wir hören die Epistel aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel. Und ich lese die Verse 13 bis 17 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, liebe Brüder und Schwestern, wie oft ich schon zu euch kommen wollte. Bis jetzt war das nicht möglich. Nur allzu gern würde ich mich auch bei euch, wie bei anderen Völkern, Menschen für Christus gewinnen. Denn ich fühle mich allen verpflichtet. Ob sie nun eine hohe Kultur haben oder nicht, ob sie gebildet oder ungebildet sind. Soweit es an mir liegt, möchte ich auch bei euch in Rom die rettende Botschaft verkünden. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift: Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Amen.
Unerschütterlich hält deine Treue mich, du bleibst mir treu.
Mein Name ist Martin Feldmann. Ich bin Pfarrer in der Kirchgemeinde Königswalde. Im Jahre 1997 hatten wir hier in Königswalde eine Evangelisation pro Christ. Und aus diesem Anlass wurden, um alle Einwohner einzuladen, Listen erstellt mit den Häusern und den Menschen, die da wohnen, gleich ob Kirchenmitglieder oder nicht. Und als die Evangelisation vorbei war, habe ich mir gedacht, diese Listen könnte ich als Grundlage nehmen, um regelmäßig für die Einwohner von Königswalde zu beten. Später kam dann Geiersdorf auch noch dazu. Und ich habe dann, oder bis heute immer sonntags, mir den Ort vorgenommen, wo 10 Uhr Gottesdienst ist, und immer eine Straße und die Bewohner dieser Straße oder des Straßenabschnittes umbetet. Mir ist dann oft aufgefallen, irgendwie im Gottesdienst, natürlich besonders Menschen, für die ich früh gebetet habe. Und vor einiger Zeit hatte ich da ein besonderes Erlebnis, was vielleicht auch ein bisschen typisch dafür ist. Da war ein junger Mann im Gottesdienst, der schon lange nicht mehr war. Es war auch kein besonderer Gottesdienst, ein ganz durchschnittlicher. Und für den hatte ich früh gebetet. Ich bin dann zu ihm hin, sogar noch vor dem Gottesdienst, und habe gesagt, du, ich freue mich, dich hier zu sehen. Ich habe heute früh für dich gebetet. Da war er sehr erstaunt und verwundert und hat sich aber auch deutlich gefreut. Und für mich war das eine Ermutigung, für die Menschen des Ortes zu beten. Und ich wünsche mir sehr, dass dieses Gebet für die Einwohner unseres Ortes auch zukünftig weitergeht. Vielen Dank.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 8. Kapitel, die Verse 5 bis 13. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, öffne unser Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament ist heute Predigttext. Ich will an dieser Geschichte entlang gehen und immer wieder dabei fragen, was hat das für uns heute zu bedeuten? Die Geschichte beginnt in Syrien, im Palast des dortigen Königs in Damaskus, im Zentrum der Macht. Und es ist interessant, dass die Fronten im Nahen Osten damals eigentlich ähnlich verlaufen wie heute. Israel muss ja leider an vielen Fronten kämpfen, aber Syrien war und ist immer ein Hauptgegner. Die Israelis haben auch Angriffe geflogen, weil sich dort Terrorgruppen breit machen, die gegen Israel agieren. Syrien hat nie einen Friedensvertrag mit Israel geschlossen und Israel hat berechtigte Sorgen um seine Sicherheit, wenn es zum Beispiel die Golanhöhen zurückgeben würde, die ursprünglich syrisch waren, aber seit dem Sechstagekrieg 1967 von Israel annektiert worden sind. Damals, vor 2800 Jahren, konnten sich Israeliten und Syrer auch nicht leiden. Es gab oft Kriege gegeneinander, höchstens mal kurzzeitig waren sie Verbündete aus politischen Interessen. Und nun war im Zentrum der Macht in Damaskus eine Krise ausgebrochen. Einer der fähigsten Leute war schwer erkrankt. Der oberste Befehlshaber der Armee, Naaman, war vom Aussatz befallen, einer damals unheilbaren und ansteckenden Krankheit. Das war wie eine Lähmung des ganzen Landes. Und seit ich sozusagen die Weltgeschichte mitverfolge, sind mir mindestens zwei solche Dinge schon mal eingefallen, dass so ein ganzes Land durch die schwere Krankheit eines Einzelnen gelähmt wurde, als der letzte Präsident Jugoslawiens, Tito, schwer krank war, oder in Russland damals bei der Krankheit von Jelzin. Jedenfalls dieser erfolgreiche Mann, die Stütze des Königs, plötzlich aus dem Rennen genommen. Wie soll das weitergehen? Und jetzt kommen scheinbar zufällige Ereignisse ins Spiel. Aber bei Gott gibt es keine Zufälle, obwohl es manchmal tatsächlich so aussieht. Denn warum will Gott ausgerechnet diesem heidnischen Feldhauptmann helfen, der dafür noch oft genug gegen Israel gekämpft hat? Von x anderen wird nichts berichtet. Warum erfährt heute dieser die Botschaft von Jesus und jener nicht? Warum erlebt dieser wunderbare Heilung in seinem Umfeld oder an sich selbst und der andere nicht? Das sind Fragen, die man stellen kann. Gottes Wege sind oft rätselhaft, aber Zufälle gibt es nicht. Und so war es eben kein Zufall, sondern Gottes Führung, dass Naemans Frau eine Sklavin hatte, ein junges Mädchen, das aus Israel im Rahmen einer kriegerischen Handlung entführt worden war. Also Geiselnahme und Entführung, damals wie heute aktuell. Und dieses junge Mädchen sagte zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, da könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Das Mädchen kannte entweder vom Hörensagen oder direkt den Propheten Elisa, der im Nordreich Israels in Samaria wirkte. Elisa war der Nachfolger von Elia, also ähnliche Namen, und besonders bevollmächtigt, Wunder zu tun. Gewaltige Dinge geschahen durch ihn. Er gehörte zu den Propheten, die nicht durch ihre Schriften, also wie Jesaja oder Jeremia, sondern durch ihre Taten bekannt wurden. Immer wieder gab und gibt es Menschen, die eine besondere Gabe haben, im Namen Jesu Christi zu heilen. Bekannt war besonders Pfarrer Christoph Blumhardt, der im vergangenen Jahrhundert oder schon im vorvergangenen in Württemberg wirkte, dessen Heilungen auch protokolliert wurden. Ich denke an manche Personen unserer Tage, denen dies in besonderer Weise gegeben ist. Und allerdings meine ich wirklich solche Fälle, die auch ärztlich bestätigt wurden, jetzt keine gefühlten oder eingebildeten Heilungen. Wer schwer krank ist und am Leben hängt, der greift nach jedem Strohhalm. Naaman steht ja mitten im Leben, auf der Höhe der Macht. Er hat noch viel vor und er will nicht, dass die Krankheit dem ein Ende setzt. Er geht zu seinem König und erzählt ihm, was die Sklavin gesagt hat. Der König ermutigt nun Naaman, den Versuch zu wagen Auch er hat Angst, seinen fähigsten Mann zu verlieren. Er schreibt einen Empfehlungsbrief und beladen mit Geschenken, Säcken von Silber, Tausenden von Goldgulden und 10 Feierkleidern macht sich Naaman mit Gefolge auf den Weg. Und jetzt erinnert mich die Geschichte auch ein wenig an die Weisen aus dem Morgenland. Sie gehen ja zuerst zum Königshof und erwarten dort das Heil, was ja bekanntlich falsch war. Und vielleicht denken auch die Syrer, dass der Elisa sowas wie ein Hofprophet ist. Das gab es ja auch, Hofwahrsager. Sie wussten nicht, dass die Propheten in Israel oft auch sehr kritisch zu ihrer Regierung standen. Jedenfalls übergibt Naaman den Brief des syrischen Königs. Und darin steht, also an den König in Israel, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und jetzt kommen wir wieder mal zu Missverständnissen, wie solche Dinge entstehen können. Der König sieht in diesem Brief eine glatte Provokation. Der syrische König sucht wieder mal Streit. Er stellt eine unerfüllbare Forderung und wenn ich sie ihm abschlage, dann hat er einen Vorwand, um wieder Krieg anzufangen. So tief sitzt das Misstrauen, damals wie heute. Jede Handlung wird negativ ausgelegt. Der König jedenfalls ist mit dieser Bitte überfordert. Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Doch wie gut, wenn die Leute zur Stelle sind, die die Vollmacht haben zu helfen. Der Prophet Elisa kriegt diesen Vorfall mit und er lässt dem König ausrichten, schicke ihn zu mir. Der Mann soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Und so zieht dieser Feldhauptmann Naaman mit Ross und Wagen weiter. Nicht nach Bethlehem, aber immerhin vor das Haus des Propheten. Er schickt einen Diener herein und jetzt passiert wieder etwas Eigenartiges. Der Prophet Elisa bemüht sich nicht persönlich vor die Tür. Er lässt nur ausrichten, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Diese Nachricht regt den Feldmarschall auf und macht ihn wutig. Erstens, dass Elisa nicht selbst rauskommt, dass er wie so ein Dienstbote abgefertigt wird. Außerdem hat er ganz andere Vorstellungen, wie das Ritual der Heilung ablaufen soll. Er sollte selbst herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von meinem Aussatz befreien. Außerdem findet er die Flüsse in Syrien ohnehin viel besser als die Gewässer in Israel. Also warum ausgerechnet im Jordan? Naaman fühlt sich gedemütigt, wie ein kleiner Junge behandelt und verklapst. Und sowas sitzt oft tief. Denn wer weiß am Ende noch, ob das dann hilft mit dem Jordan. Ich werde nur herumgeschickt vom König hierher und jetzt wieder zum Jordan. Warum aber handelt der Prophet so eigentümlich? An anderen Stellen hat er sich rührend und persönlich um einfache Menschen gekümmert. Vielleicht will er die Größe seines Gottes demonstrieren. Und vielleicht will er auch den Naaman zu einem weiteren Vertrauensschritt bewegen. Naaman jedenfalls fühlt sich gedemütigt und zieht zornig davon. Erst seine Diener überreden ihn und sagen, versuche es doch wenigstens. Wenn der Prophet was Gewaltiges von dir verlangt hätte, hättest du es getan. Und so eine Kleinigkeit wie das Bad im Jordan willst du nicht tun. So kriegen sie ihn schließlich rum. Er lässt sich bewegen, am Jordan abzusteigen und das Unfassbare geschieht. Er wird geheilt. Das ist schnell erkennbar, weil Aussatz eine äußerlich erkennbare Krankheit ist. Und nun könnte die Story eigentlich zu Ende sein. Er ist geheilt, Happy End, alles in Ordnung, Halleluja. Ich bin geheilt, wieso und warum ist doch egal. Hauptsache es hilft. Die Geschichte hätte ja auch ganz anders laufen können. Naaman wäre zum Beispiel an einen Wunderheiler geraten, der auf okkultistischer oder spiritistischer Grundlage geheilt hätte. Das hätte auch geholfen, aber er hätte seine Seele verkauft. Aber er ist zum Glück an einen geraten, der an der Kraft Gottes geheilt hat. Die Story wäre auch für den zu Ende, dessen Lebensmotto heißt Hauptsache gesund. Gerade jetzt am Neujahr war das ja oft zu hören, ich wünsche Ihnen Gesundheit, das ist doch die Hauptsache. Ohne Zweifel ist Gesundheit ein sehr hohes Gut und wer schwer krank ist und sich danach sehnt, gesund zu werden, der empfindet dies noch stärker. Und trotzdem bleibe ich dabei, die Hauptsache ist Gesundheit nicht, bestenfalls das Zweitwichtigste. Das Wichtigste ist die Rettung zum ewigen Leben. Allerdings ist es gut zu wissen, dass Jesus auch unsere körperliche Heilung will. Als ich mich gestern mit dieser Predigt beschäftigt habe, habe ich natürlich über das Thema körperliche Heilung nachgedacht. Naaman ist denn nun wirklich von seinem Aussatz befreit worden. Und das war eben keine Angina oder Kopfschmerzen. Das war eine unheilbare Krankheit. Ein Verfaulen am lebendigen Leibe. Gibt es solche Beispiele heute unter uns? Ja, wir erleben einiges davon. Da sind wir auch dankbar. Aber es überwiegen auch negative Nachrichten. Und gerade gestern flatterte dann in meinem Briefkasten ein Dankesbrief vom Blauen Kreuz. Und da erinnerte ich mich auch an Blaukreuzstunden, die ich so gehalten habe. Da blicke ich in viele Gesichter, die gezeichnet sind vom Alkohol, wo die Sucht das Leben zerstört hat. Und dann wurde in diesen Blaukreuzstunden gratuliert, nicht zum Geburtstag, sondern zum Jubiläum. 2 Jahre trocken, vom Alkohol frei, 10 Jahre vom Alkohol frei und so weiter. Und dies alles durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Macht seiner Liebe. Mancher stand unmittelbar vor dem Alkoholtod und das sind bewegende Zeugnisse. Und auch in unseren Zeugnisvideos haben wir einige davon gehört. Und diese Beispiele haben wir das wieder vor Augen geführt, auch heute wirkt Jesus und befreit Menschen von unheilbaren Krankheiten, wie zum Beispiel auch dem Alkoholismus. In der Weise, dass Menschen frei werden, von der Sucht trinken zu müssen und dass an dieser Stelle etwas Neues tritt, ein neuer Sinn, der Glauben an Jesus Christus, der eben größer ist als die Sucht oder das Leid. Und der Heilungsprozess geht dann weiter. Da werden Beziehungen neu geordnet und besonders Heilung heißt immer auch Heilung an Leib, Seele und Geist. Körperliche Heilung kann nicht getrennt werden von Umkehr und neuem Leben. Die Geschichte geht weiter. Naaman kehrt um zu dem Mann Gottes und erkennt, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer dem Gott Israels. Der ranghohe Heide Naaman findet zum Glauben an den wahren Gott. Noch ist das ein Einzelfall im Alten Testament, dass ein Heide zum Glauben kommt. Aber es leuchtet hier schon auf, wie es einmal sein wird. Jesus wird kommen als das Licht der Heiden. Die Rettungsbotschaft wird in alle Welt hinausgehen. Und umgekehrt werden sie von allen Richtungen zum Herrn, dem Gott Israels, kommen. Ja, Israel ist der Schlüssel dafür. Deswegen kann uns auch das Schicksal dieses Volkes nicht kalt lassen. Ja, und dann hat Naaman noch ein Problem. Er will jetzt dem Gott Israels mit ganzem Herzen dienen. Aber er ist gleichzeitig auch erster Diener seines Königs und so muss er ihn in den Tempel des syrischen Gottes Ramon begleiten und seinen Arm stützen. Dafür möge ihn doch Gott vergeben, wenn er dies auch weiterhin tut. Erstaunlicherweise spricht hierauf der Prophet, der sonst oft so kompromisslos ist, ziehe hin in Frieden. Er gewährt diese Ausnahme. Das ist für mich erstaunlich, aber es zeigt auch an, dass Gott nur so viel auflegt, wie wir tragen können und dass es manchmal unumgängliche Kompromisssituationen gibt. aber die bleiben die Ausnahme. Zudem ist auch Naaman klar, dass er sich schuldig macht, wenn er in den Tempel des anderen Gottes geht. Mit den Vorkonfirmanden sind wir gerade beim ersten Gebot und haben darüber gerade gesprochen. Und das, was er sonst sagt, lässt darauf schließen, dass er seinen neuen Glauben nicht verheimlichen wird. Das Happy End dieser Geschichte ist also jetzt erst erreicht, wo einer Gott kennengelernt hat und deshalb in Frieden zurückziehen kann. Nun wird sich sein Glaube im Alltag bewähren müssen. Und das ist sicher nicht leicht in der heidnischen Umwelt. Jesus Christus, das Licht der Heiden. Dies leuchtet hier auf, indem ein Heide an Leib und Seele geheilt wurde. Die Geschichte geht übrigens noch weiter, mit nicht so schönem Ausgang für andere Beteiligten. Aber das führt heute so weit, zu weit. Lesen Sie ruhig das ganze Kapitel 2. Könige 5 mal. Wichtig, bei Gott sind alle eingeladen, eben auch die, die ganz weit weg sind. Und er will seine Größe zeigen, indem Menschen neu werden an Leib, Seele und Geist und so fröhlich Gott loben können und das auch hoffentlich im liebevollen Umgang miteinander. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Hand zu geben. Vielen Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntages. Sie betrug 546,85 Euro. Und vielen Dank auch für eine Kollekte von 300 Euro für unsere eigene Kirchgemeinde, die sich im Briefkasten befand. Und die heutige Kollekte, die wir dann einsammeln wollen, ist ebenfalls für unsere eigene Kirchgemeinde bestimmt. Wenn meine Information die letzte war, die ich erhalten habe, ist die, dass heute das Kirchencafé entfällt wegen Krankheit derer, die es vorbereiten wollten. Okay. Ebenfalls ist heute hier 10 Uhr Kindergottesdienst in der Kirche und Teenie-Gottesdienst im Gemeindehaus. 18 Uhr wieder Friedensgeläut und Gebet hier in der Kirche. Dienstag trifft sich 18 Uhr die junge Gemeinde. Mittwoch 19.30 Uhr der Gemeindeausschuss. Kirchenmusikalischen Übungsstunden, Kinderkreise, Konfirmanden zu den bekannten Zeiten. Am Donnerstag ist 19 Uhr der Kirchenvorstand in Geiersdorf und 19.30 Uhr der Kirchenchor in Königswalde. 20 Uhr ist Männerwerk. Freitag trifft sich von 16 bis 19 Uhr die Jungschar. Und am Sonnabend ist dann die Lichtmessfeier für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Da haben sich ja viele angemeldet. Entweder ab 16.30 Uhr oder dann ab 18.30 Uhr, je nachdem, in welche Gruppe Sie sich angemeldet haben. Und 18.30 Uhr, offen für alle, ist dann der Abend mit Thorsten Hebel und Klaus-André Eickhoff hier in der Kirche. Ja, da ist Comedy, Musik und geistliches Wort, sage ich mal. Wir haben gute Erfahrungen in Geiersdorf damit im vorigen Jahr gehabt. Und am Sonntag, nächsten Sonntag, werden die beiden auch 10 Uhr den Gottesdienst hier in der Kirche gestalten. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst, anschließend ist Kirchenkaffee. Vorankündigung am Montag, den 29.01. ist 10 Uhr. Entschuldigung, hier steht 10 Uhr, nein, natürlich 20 Uhr, die Atempause der etwas jüngeren Frauenkreis mit dem Thema der Jahreslosung. Und am Mittwoch, kommenden Mittwoch, Vormittag, bleibt das Pfarramt wegen einer regionalen Dienstbesprechung geschlossen. Die Ina möchte noch ein kurzes Wort sagen, bitte.
Im aktuellen Gemeindebrief gab es ja so ein Einlegeblatt. Sieht so aus. Das würde ich gerne noch mal in Erinnerung rufen, denn da sind die Mitgliedsanträge auch für den Förderverein drin. Und ich lade noch mal ganz herzlich ein, auch Mitglied zu werden und den Verein zu unterstützen. Wer sein Blatt verloren hat oder es nochmal findet, ich habe hier noch ein paar Exemplare, die lege ich vorne am Ausgang hin. Ja, unterstützt einfach auch die Kirchgemeinde über diesen Verein. Erklärt habe ich es ja mit dieser Patenschaft, so kann man sich es vorstellen, dass man einfach ja, wie ein Art Patenamt damit übernimmt. Vielen Dank.
Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Herr Gott, himmlischer Vater, nimm gnädig an diese Gaben unseres Dankes. Hilf, dass sie gut verwendet werden zum inneren und äußeren Bau deiner Gemeinde. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns miteinander das heilige Abendmahl feiern. Wir wollen zunächst in der Stille Gott unsere Schuld bekennen, was uns belastet und welche Konsequenzen wir tun können. Und dann wollen wir gemeinsam in den Liedvers einstimmen, Schaffe in mir Gott ein reines Herz, Nummer 230. Lasst uns stille werden. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wahrhaft würdig ist es und recht, unsere Berufung und unsere Freude, dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in ihm offenbarst du das Geheimnis unseres Heils. Er ist das Licht der Welt und der Heiland der Völker. Er ist auf Erden erschienen und hat unser sterbliches Leben mit uns geteilt und hat uns erneuert durch das Licht seines göttlichen Wesens. Durch ihn preisen die Engel deine Herrlichkeit, durch ihn rühmt und lobt dich die ganze Schöpfung, alle himmlischen Mächte und alle Erlösten singen dir mit einhelligem Jubel. Mit ihnen Vater unser im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Es gibt wieder die Möglichkeit, den Einzelkelch zu nehmen, das Glas sich zu nehmen oder am Gemeinschaftskelch teilzunehmen. Wir danken dir, dass du Menschen neu machst an Leib, Seele und Geist. Danke für Heilung, danke für neue Ordnung des Lebens in der Hinwendung zu dir. Herr unser Gott, du erinnerst uns dieses Jahr in der Jahreslosung daran, alle unsere Dinge in der Liebe geschehen zu lassen. Oft gelingt uns das nicht. Wir bleiben die Liebe schuldig, verletzen mit Worten, hören nicht wirklich auf das, was der andere sagen will. Es kommt zu Streit oder Verbitterung. Herr, zeige uns neue Wege zueinander in Liebe, in deiner Liebe. Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein. Und das, was wir für uns erbitten, erbitten wir auch für unsere Gesellschaft, unser Land. Lass bei allen Konflikten den Respekt voreinander nicht verloren gehen. Und wehre auch besonders dem Hass zwischen Völkern, der sich in Terror und Krieg äußert. Herr, schenke gerechten Frieden und Sicherheit für die Völker im Nahen Osten, in Israel, in der Ukraine, in Armenien. Herr, so gehe du mit uns in diesen Tag. Amen. Bitte euch nun, euch zum Segen zu erheben. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Mit dem gesprochenen Segen ist heute der Gottesdienst zu Ende. Weil unser Kantor schon nach Jöstadt weiter musste und ich auch jetzt gern nach Geiersdorf weitergehe. Allen einen gesegneten Sonntag.